Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus dem Bereich persönliche Entwicklung für euch. Dieses Interview ist speziell für die Männer unter euch, aber auch für Frauen ist es sehr interessant. Ich habe nämlich den bekannten Psychotherapeuten und Autor Björn Süfke zu Gast. Björn Süfke ist in Lübeck geboren, hat in Bielefeld Psychologie studiert und seine Ausbildung in personenzentrierter Psychotherapie absolviert. Er ist Autor von 7 Büchern, arbeitet seit über 20 Jahren therapeutisch und beraterisch mit Männern und hält Vorträge und Seminare zum Thema, was es heute heißt, ein Mann zu sein. Außerdem ist er verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinen 3 Kindern in Bielefeld. Ich habe sein Buch Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer, vor 1,5 Jahren entdeckt und hatte beim Lesen so viele Aha-Erlebnisse. Endlich konnte ich meinen Vater und meine Ex-Freunde besser verstehen. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank. Auf seiner Homepage teilt er in seinem emotionalen Lebenslauf: 3 Kinder sind toll, 3 Kinder sind wunderbar, 3 Kinder sind fantastisch, 3 Kinder sind praktisch betrachtet mindestens 1 zu viel, zumindest wenn man sich um jedes einzelne tatsächlich kümmern möchte. Allerdings würde es mir äußerst schwer fallen zu sagen, welches meiner Kinder zu viel ist. Denn sobald ich einen einzigen Nachmittag ein einziges meiner Kinder nicht sehe, habe ich das schmerzliche Gefühl, ein Kind zu wenig zu haben. Als ich das gelesen habe, war ich gerührt und voller Freude zugleich. Deshalb freue ich mich besonders, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Lieber Björn, herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
Ja, vielen Dank. Grüße dich zurück.
Schön, dass du heute dabei bist. Ich würde gleich gerne ins Thema reinstarten. Warum bist du denn Therapeut für Männer geworden?
Tja, wo fange ich an? Fangen wir mal im Studium an. Also meine Spezialisierung, sage ich mal, auf die Männer, die hat eigentlich im Studium so richtig angefangen. Also wie soll man sagen, eine gewisse Affinität zu dem Thema war wahrscheinlich schon vorher gegeben durch das ganze Leiden an den Geschlechterrollen, Vorstellungen, das mich schon als Jugendlicher umgetrieben hat. Aber im Studium, Psychologiestudium, da wurde das dann sozusagen kanalisiert. Also dadurch, dass ich mit feministischer Literatur und so weiter in Berührung gekommen bin. Und ja, seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit nichts anderem, also zumindest beruflich, als Geschlechterthemen. Und ja, irgendwann bin ich dann noch im Studium, 90er Jahre war das ja, da gab es noch ganz, ganz wenig über Männer, Literatur über Männer, eigentlich nur aus dem Amerikanischen, 2, 3 Bücher. Ja, ich weiß noch, die habe ich im Studium dann verschlungen und dann war eigentlich mein weiterer Lebensweg schon vorbestimmt und ja, eigentlich hat sich dann auch nichts mehr dran geändert. Also ich mache, wie gesagt, jetzt seit über 20 Jahren nichts anderes, als mich mit Mannsein, Männlichkeit zu beschäftigen. Ja, persönlich natürlich, aber eben auch mit meinen Männern hier in der Beratungsstelle.
Mhm. Du hast ja auch geschrieben auf deiner Seite, dass es sich auch nicht mehr ändern wird. Also das ist wirklich so dein Herzensthema, was du auch weitermachen möchtest.
Ja, genau. Also ich sage immer gerne auch Klienten, wenn ich sie verabschiede, wenn sie in 10 Jahren irgendwas haben, melden sie hier wieder. Ich werde garantiert noch hier sein. ja, das ist, also ich habe das klingt jetzt so pathetisch, aber ich habe meinen Ort gefunden, hatte damals einfach auch das Riesenglück schon vor 20 Jahren, dass es hier in Bielefeld, wo ich studiert habe, eine Männerberatungsstelle schon gab, wo ich mich gleich einlisten konnte. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Die Versorgungslandschaft ist ja noch nicht so groß. Also ich werde einen Teufel tun und mich hier wegbewegen und irgendwas anderes machen, weil das ist genau mein Thema. Und ja, leider wird es auch noch lange, lange ein Thema sein, weil ja die Geschlechterrollenvorstellungen sich natürlich ändern in den Jahrzehnten, auch seitdem ich mich schon damit beschäftige, aber sie ändern sich eben sehr, sehr langsam und insofern auch die Stereotypisierung und das Leid, was damit einhergeht. Also ich werde damit, glaube ich, noch bis zur Pensionierung auch zu tun haben.
Ja, und du leistest ja auch einen ganz, ganz großen Beitrag dazu, dass sich in der Hinsicht langsam, auch wenn es langsam ist, aber immerhin etwas verändert, ne?
Naja, ich versuche es. Also die Bücher, die du ja schon angesprochen hast, sind natürlich genau der Versuch, dass es mir irgendwann ja nicht mehr genug war, sozusagen einzelne Männer hier anzusprechen, sondern dass ich mehr ansprechen wollte. Und du hast das in der Anmoderation schon richtig gesagt, damals Männerseelen war eigentlich wirklich gedacht als Buch für Männer, hatte dann den lustigen Effekt, dass eigentlich die Leser, Leserinnen-Zuschriften zu 90% von Frauen kamen und auch bei den Lesungen im Publikum damals teilweise über 90% Frauen waren, die eben ja quasi die Männer verstehen wollten, was ich natürlich auch einen wunderbaren Effekt finde. Gerade auch das neue Buch Männer erfindet euch neu ist noch expliziter eigentlich wirklich an Männer und Frauen gerichtet, weil es sich auch viel um Themen dreht, die ja die gesellschaftspolitische Relevanz hat. Was müssen wir ändern als Gesellschaft eben, um zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft zu kommen? Was müssen wir ändern als Männer, als Frauen, als Mütter, als Väter? Insofern freue ich mich, wenn das Frauen und Männer gleichermaßen anspricht. Aber klar, gedacht war es eigentlich als ja, mein Beitrag, das Männerthema mehr an die Männer auch heranzutragen. Mhm.
Du sagst ja, der Entwurf von Männlichkeit ist in der Krise. Warum ist das denn so? Oder wo kommt auch diese Orientierungslosigkeit her, die viele Männer verspüren mittlerweile?
Ja, das ist relativ einfach zu sagen. Das verdanken wir, und das meine ich in keiner Weise ironisch, sondern ganz ernsthaft, das verdanken wir der Frauenbewegung. Also die Frauenbewegung hat das Geschlechterthema ja in den letzten 50, ja fast schon 60 Jahren gesellschaftlich vorangebracht. Sie hat es thematisiert. Das hat schon in den ersten 30, 40 Jahren schon sehr, sehr viel bewegt. Aber vor allem in den letzten 10 bis 20 Jahren hat es auch an diesem Konstrukt traditioneller Männlichkeit, mit dem wir alle ja noch vollständig aufgewachsen sind, doch sehr, sehr gerüttelt. Es hat dieses Konstrukt, also ist klar, was ich damit meine, ne? Also dieses Konstrukt Ernährer, Beschützer, fester Fels in der Brandung, niemals Schwäche zeigen, keine Gefühle haben und so weiter. Dieses Konstrukt traditioneller Männlichkeit ist eben kritisiert worden. Aus meiner Sicht ist das auch das Beste, was uns Männern passieren konnte, dass dieses Konstrukt kritisiert wird, weil ich ja nicht nur persönlich erlebt habe, sondern eben auch bei meinen Männern, mit denen ich spreche oder die mir jetzt Mails schreiben, erlebe, dass natürlich viele, viele Männer unter diesen Stereotypen Geschlechterrollenzuschreibung leiden. Und insofern ist das natürlich eine gute Nachricht, wenn dieses Konstrukt hinterfragt wird, wenn es sozusagen in die Krise gerät. Das bringt, wie du schon richtig sagst, eine gewisse Orientierungslosigkeit auch erstmal mit sich, klar. Wenn was Altes ins Wanken gerät und was Neues vielleicht auch noch nicht so richtig da ist, dann bringt das erstmal Orientierungslosigkeit. Aber ganz ehrlich, so eine gewisse Orientierungslosigkeit ist mir lieber als so ein festes, starres Muster von Verhaltensweisen, die vielleicht mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, wie ich als Mann sein will, wie ich als Vater sein will, als Partner sein will, gar nichts zu tun haben. Dann ist mir doch Orientierungslosigkeit lieber als eine feste Orientierung an was einen aber letztlich unglücklich macht.
Das heißt, du würdest sagen, es ist sozusagen Teil von dem Prozess, dass das jetzt erstmal zu einer Orientierungslosigkeit führt, damit sich Männer auch neu definieren können?
Genau, das hast du schön beschrieben. Das ist ein unabdingbarer Teil dieses, ja, möglicherweise gerade historisch einmaligen Veränderungsprozesses der Geschlechterrollenvorstellung. Ja, das geht natürlich nicht ohne Krise sozusagen einher, aber wir Psychotherapeuten, wir lieben ja Krisen. Krise bedeutet immer, dass etwas, was dysfunktional war, was nicht in der Balance war, jetzt sozusagen ins Wanken geraten ist. Und das ist dann erstmal eine gute Nachricht. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass Krise sich nicht unangenehm anfühlt und dass sie manchmal auch nicht zum Guten bewältigt werden kann. Aber ganz häufig, ja, sagt ja der alte Spruch auch, jede Krise ist eine Chance. Ganz häufig können dann eben auch, das erleben wir ja bei Paaren, die in eine Krise geraten vielleicht, können diese Chancen genutzt werden, um ja zu einer besseren Balance miteinander zu finden. Und genau das erhoffe ich und ehrlich gesagt erwarte ich mir auch für unsere Gesellschaft, dass eben Frauen und Männer über diese Krise ihrer alten starren Muster langfristig in eine bessere Balance, in ein ja, harmonischeres und vor allem gerechteres Miteinander geraten werden.
Mhm.
Das wird nur noch ein paar Jahrhunderte dauern, das ist das Problem.
Ja, das habe ich schon gehört, dass du das in einem Interview gesagt hast, dass es noch eine ganze Weile dauern wird und dass dich ja niemand mehr daran messen kann an dieser Aussage, dass es noch ein paar hundert Jahre dauern wird. Da musste ich lachen. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass ja Männer seit neuestem in der Rasiererwerbung ihre Frauen nach dem Aufwachen auch noch zärtlich küssen, bevor sie dann sozusagen in muskelbepackten Oberkörper ins Badezimmer schleppen. Also anhand von der Werbung sieht man auch, wie eben diese Doppelrolle von moderner Männlichkeit auch in den Medien gezeigt wird, ne?
Ja, genau. Also da sehen wir sehr schön das, was du richtig beschreibst, als Doppelanforderung, sage ich immer. Das Alte ist weiterhin da, aber es muss zusätzlich eigentlich garniert werden, noch mit einer modernen Männlichkeit, was auch immer das ganz genau bedeutet. Aber damit meinte ich eben symbolisch dieses eben auch noch zärtlich die Partnerin, also auch noch zugewandt sein, bevor man wieder seinen Muskelkörper, wenn man ihn denn hat, im Badezimmer pflegt oder sein super 3-Tage-Bad. Ja, diese Doppelanforderung, die ihr Frauen ja genauso kennt, durch die Veränderung der Vorstellung von Weiblichkeit, ist ja genauso eine Doppelanforderung auch für euch Frauen entstanden, ne? Dass weiterhin natürlich das Stereotyp feminine Bild aufrechterhalten werden soll, gleichzeitig aber eben auch jetzt Erfolg und Durchsetzungsfähigkeit und all das, was früher mit Männlichkeit verbunden war. Diese Doppelanforderung kennt ihr genauso. Jetzt hat sie uns auch eingeholt, so langsam in den letzten 10, 20 Jahren. Also man merkt, wir haben da eigentlich sehr, sehr gemeinsame Themen, über die es sich eben auch lohnt, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.
Mhm. Ja, das stimmt. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich so manche Teile in deinem Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich glaube, für Frauen ist das auch sehr ähnlich. Also so dieses Thema, ich will Mutter sein, Karrierefrau, Liebhaberin, ja. Aber auch fürsorglich, die beste Freundin, die perfekte Tochter. Und manchmal denkt man sich dann so, oh Gott, wie soll ich das denn alles gleichzeitig machen?
Genau, also das ist ja auch, und da verbindet es sich natürlich mit unserer mit unserem modernen Gesellschaftsentwurf, dass mittlerweile ja anything goes, also ganz, ganz viel möglich ist, womit natürlich aber auch immer ein psychologischer Zwang einhergeht, auch alles möglich zu machen. Mhm. Das ist natürlich völlig absurd. Also ich kann nicht alles sein. Teilweise widersprechen sich Dinge ja auch. Also wenn ich noch versuchen sollte, meinen Körper auf traditionell männliche Maße hochzupumpen, müsste ich so viel Zeit im Fitnessstudio verbringen, dass ich mich nicht opferungsvoll um meine Kinder kümmern und ein zugewandter Partner sein kann und beruflich erfolgreich. Also irgendwann klappt es rein zeitlich schon nicht mehr, ganz abgesehen davon, dass ich eben auch für nicht alles davon die Persönlichkeit und die Bedürfnisstruktur überhaupt mitbringe. Also ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns ja generell in der heutigen Zeit, ja Nein zu sagen, auch zu Entwürfen. Also zu sagen, nee, das ist nicht meins und nee, das würde ich vielleicht auch gerne sein, aber das schaffe ich nicht auch zusätzlich. Also so eine Emanzipation von diesen Anforderungen ist sozusagen generell vielleicht auch in der heutigen Zeit unsere Aufgabe. Und da sind natürlich die Geschlechterrollenanforderungen ein ganz elementarer Teil davon. Ja, und da geht es eben darum zu gucken, was davon, und das meine ich eben mit Emanzipation, wenn ich immer von Emanzipation spreche, die notwendig ist, das meine ich damit, was von diesen ganzen Entwürfen, die ja toll sind, dass sie jetzt heute vermehrt möglich sind, aber was davon ist überhaupt meins? Was davon will ich eigentlich? Was davon finde ich vielleicht sogar toll? Mhm. Aber das bin ich nicht, das schaffe ich nicht. Da habe ich auch nicht die Ressourcen oder die Möglichkeiten zu. Und da dann vielleicht auch Abschied zu nehmen. Also diesen durchaus manchmal auch schmerzlichen Emanzipationsprozess, um den geht es meines Erachtens. Und ja, wie gesagt, den habt ihr als Frauen mit der Doppelanforderung stereotyper und moderner Weiblichkeit, genauso wie wir Männer im Bereich Männlichkeit.
Mhm. Das heißt, du rätst deinen Männern sozusagen, okay, guck dir, welche Möglichkeiten gibt es und was passt zu dir und was passt zu deinen Grundbedürfnissen und erlaube dir, manche Dinge loszulassen und diese nicht sein zu wollen.
Ja, jetzt bin ich ganz korinthenkackerisch. Ja. Nicht sein zu wollen ist nicht möglich, sich das zu verbieten. Du kannst dir keinen Wollen verbieten. Das ist so wie mit einer sexuellen Orientierung. Die kann man nicht abändern. Aber du kannst es, also ich zum Beispiel will auch der eierlegende Wollmilchprinz auf dem weißen Schimmel sein. Mhm. Aber ich habe mich davon verabschiedet, einige dieser Attribute tatsächlich für meine Frau oder auch für, keine Ahnung, meine Kinder oder andere Menschen auf der Welt zu sein, weil die bin ich eben nicht sehr. Also dieser ständig lächelnde, gut gelaunte, zugewandte, unterhaltsame Typ, der bin ich eben nicht. Ich bin da eher der grummelige Norddeutsche. Wie gesagt, der muskelbepackte Latin Lover, der bin ich auch nicht. Ich habe meine Qualitäten woanders. Also das für sich klar zu kriegen. Mhm. Und auch, wie gesagt, das ist ja auch ein schmerzlicher Prozess. Das ist so ein bisschen so wie, als ich mit, keine Ahnung, 35, 40 mich damit davon verabschieden musste, Rockstar zu werden. Weil wenn man mit 35 und 40 immer noch kein Instrument spielt, dann wird das langsam eng mit der Rockstar-Karriere. Das ist ja Teil des Lebens, sich von Dingen zu verabschieden. Wenn man heiratet, zumindest wenn man monogam, also so ein monogames Konzept davon hat, wenn man heiratet, verabschiedet man sich von, ich weiß nicht, je nachdem, 4 Milliarden, wenn man bisexuell ist, 8 Milliarden anderen Optionen.
Ja, stimmt.
Also das ist Teil des Lebens. Und das ist aber ein unwahrscheinlich schwerer Teil des Lebens, gerade eben wenn, und da kommt das Geschlechterthema rein, wenn uns subtil eben jahrzehntelang vermittelt wurde, dass wir dieses oder jenes zu sein haben, um ein ganzer Mann, eine ganze Frau zu sein, sich davon eben zu emanzipieren, das braucht wirklich eine Auseinandersetzung damit und ja auch eine gewisse innere Stärke, da zu sagen, ja, dass diese Attribute erfülle ich nicht. So what?
Mhm. Ja, es hört sich oder fühlt sich jetzt schon, so wie du es erzählst, auch wahnsinnig erleichternd an, manche Dinge loszulassen, weil das natürlich, also ja immer dann so eine Diskrepanz ist, wo will ich hin und wo bin ich aktuell und das ja dann auch im Alltag ganz viel Schmerz verursachen kann, ne?
Ja, also diese Erleichterung ist natürlich der Effekt, den man sofort merkt, den die Klienten natürlich auch sofort merken und was diesen ganzen Prozess dann natürlich sehr, sehr positiv auflädt. Also einfach zu merken, wie manchmal schon bevor man da rausgeht und irgendwas anders macht, einfach innerlich hier im Gespräch merkt, boah, wie angenehm. Manchmal muss der Klient gar nichts sagen, sondern vielleicht an der Stelle nur mir kurz zuhören, wenn ich darüber bei mir berichte, wie angenehm man das überhaupt vielleicht denken oder fühlen zu können, dass ich das nicht alles sein muss und auch zu spüren, dass ich das auch alles eigentlich gar nicht sein will oder ein Teil davon vielleicht auch gar nicht sein will. Aber auch, wie gesagt, manche Teile will ich vielleicht, aber schaffe ich eben nicht. Dann kommt immer noch dieses Versagensthema da rein. Mhm. Ja, und dann so eine Erleichterung zu merken, ach nee, ich konzentriere mich doch auf das, was wirklich meins ist, was meine Art von Männlichkeit dann sozusagen auch ist. Also solange Geschlecht in unserer Gesellschaft noch eine Rolle spielt, und das wird nun definitiv noch jahrhundertelang so sein, dass wir das als ganz aufgelöst wird, das wahrscheinlich dann natürlich nie werden. Aber es ist ja auch in Bewegung. Aber diese Anforderungen sind ja da, aber dann diese Erleichterung zu spüren, ah, okay, vielleicht muss ich das auch gar nicht alles sein und kann eben meine eigene Konstruktion von Männlichkeit, von Weiblichkeit für mich finden.
Mhm. Das heißt, weil du gerade gesagt hast, es wird noch ein paar Jahrhunderte dauern, bist du dafür, dass dieses Konzept Weiblichkeit, Männlichkeit total aufgelöst wird? Oder siehst du da schon einen Vorteil, da ein bisschen Orientierung zu haben? Weil wir natürlich schon ja auch, es gibt ja schon ein bisschen Unterschiede, also ja auch auf einer biologischen Ebene und einer hormonellen zum Beispiel.
Genau, richtig. Also deswegen habe ich das eben gerade schon dazu gesagt. Eine gänzliche Auflösung würde es ja wahrscheinlich einfach sowieso nicht geben, weil es ja natürlich einen unleugbaren biologischen Unterschied ja auch gibt. Wir erleben ja heute auch, dass selbst der nicht immer für immer in Stein gemeißelt sein muss, etc. Aber klar, also da reden wir über Dinge, die wir beide sowieso überhaupt nicht mehr erleben werden. Mhm. Nämlich, dass sich überhaupt dieses Thema Geschlecht in seiner Bedeutung nur verringert. Also wir müssen es ja so sehen, es gibt einen biologischen einen Unterschied, definitiv, aber diese Dichotomie, gerade als es noch so eine Dichotomie war, männlich-weiblich, ist natürlich kulturell extrem aufgeladen mit lauter Zeugs, was dann nicht unbedingt zwangsweise dazugehört. Mhm. Also, ne, dass wir Männer, was weiß ich, besser in Mathematik sein sollen oder im Einparken, das war eine kulturelle Aufladung, die auch einfach nicht stimmt. Also das ist ja längst erwiesen, dass das reiner Stereotypisierungsprozess ist. Wir sind nicht besser in Mathematik und im Einparken. Und ihr Frauen seid wahrscheinlich auch nicht besser im fürsorglich sein und im, was weiß ich, was euch sozusagen als traditionell weiblich aufoktroyiert wird. Also das extrem viel davon ist kulturell aufgeladen und daran können wir natürlich etwas verändern. Ich sage es immer gerne so, ich würde mir schon eine Gesellschaft wünschen, wo Geschlecht in seiner trennenden Funktion, also trennend im Sinne von die einen dürfen das machen und die anderen dürfen das machen, nicht mehr so eine starke Rolle spielt, wie es derzeit ist. Also ich erlebe das ja mal meinen Kindern teilweise so, dass man sich quasi, also das ist fast wie ein Grenzübertritt, damals ein innerdeutscher Grenzübertritt, wenn ein Mädchen in der dritten Klasse sich mit einem Jungen verabredet. Die leben ansonsten in getrennten Welten, wo es ja beispielsweise so bezüglich, keine Ahnung, wegen sexueller Anziehungskraft, die da erstmal, die spielt ja noch überhaupt keine Rolle, sondern einfach die Jungen machen das, die Mädchen machen das. Und wenn meine Tochter, meine achtjährige Tochter sich mit einem netten Jungen aus ihrer Klasse verabreden will, dann ist das quasi eine Riesensache. Da haben wir einfach eine Bedeutung von Geschlecht, die ja eben aus meiner Sicht gar nicht zukommt. Was soll das da an der Stelle?
Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass die männliche Identität in verschiedenen Etappen entsteht und die Sozialisation da einen ganz bedeutenden Faktor spielt. Kannst du das mal ganz kurz erläutern, weil du hast es ja in deinem Buch so toll beschrieben, wie diese verschiedenen Etappen eben sind.
Ja, kurz erläutern wird hier schwierig, aber ich versuch's mal. Das ist ja was über hunderte von Seiten geht. Ich versuch's mal so auf den Kern zu bringen. Also für mich ist weiter, wenn ich so auf einen Punkt bringen soll, Kernstück männlicher Sozialisation eigentlich immer noch die Entfremdung von den Gefühlen. Also ich sage immer gerne, dass das Leitbild, ja, durchaus auch mit D, nicht nur mit T, das Leitbild traditioneller Männlichkeit ist eben der Satz, Männer dürfen keine Gefühle haben. Also Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Schwäche, nicht weiter wissen. Ich mach's mal noch ein bisschen weiter als Gefühle. Nicht weiter wissen, Rat brauchen, unterlegen sein. All das darf im Konstrukt traditioneller Männlichkeit nicht sein. Das wird uns von Kindesbeinen an so. Wird uns das auf allen Kanälen vermittelt, unbewusst natürlich, über Werbung, über Erziehung, nicht bewusst, das machen Eltern nicht bewusst, aber es wird natürlich auf allen Kanälen vermittelt und so lernen wir Jungen tatsächlich als Jungen eben diese Gefühle, die wir natürlich genauso haben wie die Mädchen, wie die Frauen. Gefühle sind ein psychologischer Grundmechanismus, davon haben Frauen nicht mehr als Männer. Diese Gefühle lernen wir einfach abzuspalten in uns, weil sie unser Konzept von Männlichkeit eben ja in Gefahr bringen würden. Wir wären dann, wenn wir Angst ja nicht nur zeigen, es reicht schon, wenn wir sie haben würden. Also wenn wir das uns eingestehen würden, dass uns irgendwas ängstlich macht, hilflos macht, traurig macht, dann sind wir keine ganzen Jungen mehr. Vor den anderen nicht, aber was fast noch schlimmer ist, vor uns selbst auch nicht. Die Männer, auch hier in der Beratung, sprechen sich selber ihre Männlichkeit ab, wenn sie solche Gefühle von Schwäche, Trauer, Hilflosigkeit bei sich entdecken. Also ich sage immer gerne, wir selbst sind da unsere schlimmsten Richter. Und das pflanzt sich fort. Das führt dann so weit, dass wir als erwachsene Männer, ja, ich sage immer gerne, so professionelle Gefühlsabwehrmechanismen in uns entwickelt haben, dass selbst wenn uns dann jemand ganz offen und ehrlich fragt und wir diesen Menschen auch völlig vertrauen, wenn der uns dann fragt nach unseren Gefühlen, dass wir dann wirklich da sitzen und sagen, ja, je nach, wo man kulturell so herkommt, sagt man, passt schon oder muss ja oder wenn man ganz guten Kontakt eigentlich noch zu sich hat, dann kann man vielleicht sogar ganz ehrlich sagen, boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Weil es einfach in uns abgespalten wird. Und ja, das betrachte ich eben auch therapeutisch als meine Hauptaufgabe. Das ist das, was ich in den letzten 20 Jahren vor allem gemacht habe und davor bei mir selber und begleitend dazu auch bei mir selber, diesen Kontakt zu den Gefühlen eben Stück für Stück wiederherzustellen, da uns irgendwie ranzutasten, was wir eigentlich wollen, wovor wir eigentlich Angst haben, was wir uns wünschen, was wir begehren, was uns hilflos macht, etc.
Das heißt, es wird auch in der Kindheit sozusagen gar nicht so gefördert, bei Jungs diesen Zugang zu den Gefühlen zu haben, wobei es Mädchen ja viel mehr erlaubt ist, traurig zu sein oder mal nicht weiter zu wissen und so weiter.
Genau, das sind menschliche Gefühle und Regungen, die Mädchen ganz normal erlaubt werden. Dafür wird Mädchen anderes abgesprochen, was sie dann alles nicht dürfen, aber das ist jetzt mal nicht mein Thema hier. Und genau wie du sagst, das wird uns Jungen sozusagen verboten. Und nochmal, weil es implizit erfolgt, nicht explizit. Wenn man dir etwas explizit verbietet, dann regt sich auch leicht Widerstand. Dann wehrst du dich eher dagegen. Deswegen wirkt immer unheimlich gut, wenn Dinge implizit passieren, also unbewusst, weil man sich dann nicht zur Wehr setzen kann, wenn es unbewusst ist. Das macht ja auch meine Arbeit aus, dass ich Dinge einfach im Grunde nur bewusst mache. Das ist eigentlich ja die Arbeit. Ich arbeite an Bewusstmachung. Weil wenn man etwas bewusst hat, dann kann man ja überhaupt erst sagen, passt mir das oder passt mir das nicht? Wie geht's mir damit? Das macht diesen Sozialisationsprozess so mächtig, dass uns implizit, unbewusst die Gefühle so abgesprochen werden. Teilweise durch Formulierungen. Naja, die Sprüche, die wir damals noch gehört haben als Kinder, ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, die waren ja schon fast wieder explizit und damit gar nicht so sozusagen geschickt im Sinne des Sozialisationsprozesses. Viel subtiler sind dann so Sachen, wie man einfach darauf reagiert, wenn ein Junge weint und wenn ein Mädchen weint. Beobachte das mal auf dem Spielplatz, wie Eltern damit umgehen, wenn ein Junge weint, wenn ein Mädchen weint. Und du wirst tendenziell merken, dass bei dem Jungen man ihn ungern so lange weinen lässt wie das Mädchen. Man gibt ihm schneller irgendwie Ratschläge, wie er das Problem lösen oder dass er irgendwie, dass man schnell wieder davon wegkommt. Mhm. Während es dem Mädchen eher länger auch gelassen wird. Ja, ist okay, das ist jetzt das Gefühl und ja, was können wir da machen? Man überlegt gemeinsam. Also im Grunde das, was man später dann therapeutisch macht. Und den Jungen wird das Gefühl sozusagen gar nicht gelassen, weil es eben als unmündig erachtet wird. Und leider, letzter Satz dazu, und leider passiert das durchaus auch Eltern, die sehr, sehr reflektiert sind und das absolut versuchen zu vermeiden. Aber auch die haben diese Stereotype, also auch wir, sage ich jetzt mal, die wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, haben diese Stereotype in uns und geben sie weiter. Ja, nochmal, da hilft nur, dass wir uns das alltäglich, möglichst alltäglich bewusst machen, diese Phänomene. Nur dann können wir auch anders damit umgehen.
Mhm. Das heißt, das eine ist sozusagen dieses, wie bin ich selbst geprägt worden von meinen Eltern? Das andere ist aber auch, was macht die Gesellschaft mit mir? Weil vielleicht am Spielplatz ist ja auch so der Gedanke von Eltern, also vielleicht auch unbewusst, oh Gott, was denken jetzt die anderen, wenn mein Sohn hier so lange weint, wobei bei den Mädchen es wieder vollkommen in Ordnung wäre.
Genau, also dieser Prozess läuft richtig, wie du sagst, Hand in Hand. Das ist eben ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was in der Gesellschaft inhärent ist, sozusagen diese Geschlechterunterscheidung und entsprechend diese Geschlechterstereotype. Und das wird von Eltern vermittelt, das wird von Werbung vermittelt, das wird durch den sozialen Kontext, wie du ihn gerade beschreibst, vermittelt. Das wird ja buchstäblich auf allen Kanälen vermittelt. Man wird also sozusagen jeden Tag, keine Ahnung, hundertfach gegendert. Ohne das mitzubekommen.
Mhm. Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass es früher häufig so war. Ich glaube, das wird jetzt immer weniger, aber früher war es noch mehr so, dass häufig auch bei Kindern, bei einem Großwerden von Jungs auch Männer selten in der Nähe waren. Also, dass sie auch nicht gucken konnten, okay, wie sind denn die Männer? Weil sie hatten im Kindergarten nur Kindergärtnerin, die Mutter war zu Hause, der Vater war vielleicht viel arbeiten. Und dass die sich dann auch häufig gefragt haben, ja, wie ist denn eigentlich Mann sein, oder?
Genau, also das ist jetzt ehrlich gesagt von dir ein bisschen optimistisch formuliert, dass das heute schon deutlich anders ist. Es ist anders, also die Zahlen von Vätern, die Elternzeit nehmen, die ein 50-50-Modell machen zu Hause, die Erzieher werden in Kitas, die steigt. Aber ja, meine Zahl von 400, 500 Jahren, die ich vorhin genannt habe, die basierte mal darauf, dass ich mal hochgerechnet habe, wenn wir die Steigerungsraten von Erziehern in Kitas, von Vätern, die in Elternzeit gehen, wenn wir die hochrechnen, dann kommen wir nämlich tatsächlich auf 400, 500 Jahre, bis wir 50-50 haben. Also insofern, es stimmt, das Glas ist halb voll, aber es ist definitiv auch noch halb leer. Das heißt, viele Jungen wachsen auch heute noch auf, teilweise ohne ein einziges, ja, emotional präsentes männliches Rollenvorbild zu haben. Irgendein männliches Rollenvorbild hat jeder natürlich irgendwo im Bekanntenkreis. Aber es reicht ja auch nicht aus, wenn das ein männliches Rollenvorbild ist, was diese ganzen Stereotype, was auch die Gefühlsabwehr auch weiter praktiziert. Dieser Mann kann ja für den Jungen bei der Emanzipation davon keine Hilfe sein. Im Gegenteil, er verstärkt das ja nur. Das heißt, es reicht sozusagen auch nicht, dass irgendein Mann präsent ist, auch wenn das natürlich menschlich erstmal schön ist, wenn überhaupt einer präsent ist. Nein, es muss ja auch ein Vater, ein Erzieher, ein kann ja auch Lehrer, Großvater sein, der auch in der Lage ist, diese Geschlechterstereotype mal zu hinterfragen, auch bei sich selbst, der mal in der Lage ist, seinem Sohn, seinem Schüler, wenn er bei dem Trauer sieht oder Angst sieht, vielleicht auch das zu validieren, wie wir sagen, also das auch anzusprechen, auch vielleicht zu sagen, ja Mensch, das kenne ich gut, ich hatte da auch immer Angst in solchen Situationen und ja, das ist so. Also erstmal gar nicht immer sofort lösen oder so wegmachen, sondern das einfach mal stehen lassen, ansprechen, dem Jungen bewusst machen, dass das ein völlig normaler Teil seiner selbst ist. Solche Männer brauchen wir ja, um diesen eben beschriebenen Sozialisationsprozess ja ein Stück nicht außer Kraft zu setzen, aber ein Stück weniger wirkungsvoll zu machen. Ja, und solche Männer gibt es eben trotz aller Veränderungen zum Positiven leider noch viel zu wenige. Auch emanzipierte Frauen gibt es noch viel zu wenige, aber die haben zumindest jetzt mal 50, 60 Jahre Frauenbewegung im Rücken, da gibt es jetzt schon ein paar mehr. Mhm. Ja, wir haben einfach noch ein ganz großes Manko an Menschen, die sich sehr reflektiert, emanzipiert mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber nochmal, grundsätzlich ist meine Prognose optimistisch, weil umso mehr Leute das tun werden, das ist dann auch im positiven Sinne eine Einbahnstraße, umso mehr Leute das tun werden, umso mehr, ja, wie gesagt, Kinder werden aufwachsen mit diesen anderen Rollenvorbildern und dann werden diese Stereotypenprozesse langsam aussterben. Aber wie gesagt, du wirst mir auch nie das Gegenteil beweisen können, weil die Prognose ist auf hunderte von Jahren angelegt. Mhm.
Das heißt, wir können sozusagen nur gucken, welchen Beitrag können wir dazu leisten, indem wir uns selbst reflektieren, uns das bewusst machen, das dann anders an unsere Kinder weitergeben und hoffen, dass die nochmal einen weiteren Schritt gehen werden, dass es sozusagen einfach ein Prozess ist, der über Generationen dauern wird.
Genau, und nur weil es nochmal, also weil das sollen wir sagen, wie soll man sagen, das Endresultat erst in Jahrhunderten sein wird, vielleicht einer geschlechtergerechten Gesellschaft, heißt das ja nicht, dass diese Auseinandersetzung jetzt nichts bringt. Sie bringt ja ganz viel für mich, für meine Beziehung zu mir selbst vor allem. Sie bringt ganz viel meinen Kindern, den Kindern, mit denen ich sonst noch zu tun habe, denen ich was weitergebe. Mhm. Ja, und wenn man sowas macht wie du oder ich, den Menschen, denen wir beruflich damit ja, was geben. Also insofern, es ist ja keine Auseinandersetzung, die erst in 500 Jahren fruchten wird, sondern die auch jetzt fruchtet. Mhm.
Welche Rolle spielt denn der Vater im Großwerden oder in dem Heranwachsen von einem Jungen, also für diese Identifikation?
Ja, wie gesagt, der Vater hat an der Stelle aus meiner Sicht für die Jungen sogar die größte Wirkmacht, diese Sozialisationsprozesse außer Kraft zu setzen, weil wenn er selber eine andere Form von Mannsein vorlebt, eine stärkere emotionale Präsenz für sich selber erreicht hat in sich und die auch nicht nach außen hin versteckt, was allerdings auch die wenigsten machen, wenn sie das in sich entwickelt haben, dann scheuen sie sich auch nicht mehr damit, das zu zeigen. Warum auch? Und automatisch wird er dem Sohn, er braucht auf Deutsch gesagt gar nichts groß tun. Er muss einfach dieses, wie er ist, mit allen Gefühlen, mit Stärken und Nacken und Schwächen leben, seinem Sohn vorleben. Mhm. Auch natürlich seinen Töchtern vorleben, aber für die ist es ja nicht das sozusagen die eigene Geschlechtsidentifikation. Und automatisch wird dieser Sozialisationsprozess, den wir jetzt ausführlich behandelt haben, nicht mehr so greifen, weil der Junge kann ja, wenn er einen solchen Vater hat, nicht mehr denken und fühlen, es ist total unmännlich, Gefühle von Angst, Trauer oder Hilflosigkeit zu haben, wenn man sie bei seinem Vater erlebt. Wenn man einen Vater hat, der, keine Ahnung, nehmen wir mal ein anderes Gefühl, Schuld, der sich entschuldigt bei mir, wenn er vielleicht was Doofes gemacht hat. Mhm. Wenn er mich angeschrien hat, weil er Stress bei der Arbeit hatte und nicht, weil es irgendwie eine erzieherische Maßnahme war. Okay, anschreien ist dann vielleicht das falsche Wort. Also streng geworden ist, nicht als erzieherische Maßnahme, sondern einfach mal einen schlechten Tag. Und der das merkt, über dieses Gefühl von Schuld, was sich irgendwie eine Stunde später regt, das war irgendwie nicht gut, wie ich mit ihm umgegangen bin. Und der dann hingeht und sich entschuldigt. Über den Vater lernt der Junge ja, oh, wenn ich solche Gefühle habe, dann ist das ganz normal. Das ist Teil von Mann, das ist überhaupt nichts Verkehrtes. Ich bin nicht unmännlich dadurch. Und insofern ist das natürlich eine Wirkmacht im positiven Sinne, die wir Männer ganz, ganz explizit für unsere Söhne haben. Da kann sich auf Deutsch gesagt eine Mutter, eine Frau oft den Mund fusselig reden, sagen, das ist doch total okay, wenn du solche Gefühle hast. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn ein Mann dem Jungen das vorlebt, weil er dann diese Abspaltung, ja, für Frauen ist das okay, aber für Männer ist es eben nicht okay, die kann er ja dann nicht mehr aufrechterhalten.
Das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, dass es ja häufig Jungs, wenn die nur viel mit Frauen zusammen sind beim Großwerden, nicht wissen, okay, was ist denn jetzt das Männliche, und sagen, okay, ich will aber nicht so wie die Frauen sein und sich dann sozusagen davon versuchen abzugrenzen und dann sich etwas anderes suchen, aber weil sie halt, wie du gerade gesagt hast, dieses männliche Vorbild nicht haben, ne?
Genau, eine Lücke ist immer das Schlimmste sozusagen. Das erleben wir auch bei vielen Menschen, wenn Vater oder Mutter durch frühes Versterben oder so nicht vorhanden waren oder durch Scheidung und so weiter. Eine Lücke ist immer besonders gefährlich, weil man dann keine direkte Identifikations- oder auch Abarbeitungsmöglichkeit hat. Das heißt, wenn jemand ganz, ganz viele Frauen erlebt, aber keine Männer, dann ist er ja automatisch, gerade bei so einem dichotomen Konstrukt eben, es gibt nur im Wesentlichen bei den meisten Menschen diese zwei Möglichkeiten, dann gibt es ganz schnell eben so eine Umkehridentifikation. Ja, also ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie Männer sind, aber sie sind ja das andere als die Frauen, also muss ich, um ein Mann zu werden, anders sein als die Frauen. Mhm. Und schwupp wird sozusagen, ja, das Kind mit dem, die Gefühle mit dem Bade ausgeschüttet. All das, was ich dann bei Frauen beobachte, grenze ich ab in mir, spalte ich ab in mir. Möglicherweise hat das aber, oder im Wesentlichen, die meisten Sachen haben aber gar nichts mit dem Frausein der Frauen zu tun, bei dem wir es beobachtet haben, sondern einfach mit dem Menschsein dieser Frauen. Wie gesagt, Gefühle, Fürsorglichkeit, all das ist nicht weiblich, es ist menschlich. Und das spalte ich dann aber mit ab, einfach weil ich es nur bei Frauen sehe und diesen Umkehrschluss mache, ja, dann ist es anscheinend unmännlich. Aber wenn ich einen einzigen Mann sehe, der sich so verhält, dann kann ich nicht mehr denken, das ist unmännlich. Also nichts ist so wirkmächtig, um diese Abgrenzungsidentifikation zu verhindern, als wenn da Präsenz ist, wenn da keine Lücke ist.
Ja, also das war jetzt erstmal vielen Dank. Ich finde das Wahnsinn, wie viel Klarheit du durch deine Bücher in diese Thematik bringst. Also auch als ich das Buch gelesen habe, habe ich so viel verstanden, und ich glaube, das werden auch die Hörer hier jetzt merken, also wie viel Klarheit du da reinbringst. Du hast ja jetzt auch gerade gesagt, ja, jeder Mensch hat ja Gefühle, es ist ja was Menschliches, nichts Männliches oder Weibliches, und jeder Mensch hat ja auch Grundbedürfnisse. Wie können es denn Männer schaffen, die eben so sozialisiert wurden, schlechten Zugang zu ihren Gefühlen haben? Wie können die denn wieder langsam einen Zugang dazu bekommen? Was rätst du deinen Männern in der Beratung?
Naja, in der Beratung ist es ja ein bisschen, da haben sie ja sozusagen mich, dann ist es ein bisschen meine Aufgabe, das durch die Lenkung des Gesprächs, durch Rückmeldungen, durch gezielte Fragen etc. zu beschleunigen. Insofern ist ganz klar, sowas wie Beratung im weitesten Sinne, Selbsterfahrung, das können ja auch Männergruppen sein, wie auch immer. Also das, wo einem ganz explizit, wo man extra dafür zusammensitzt oder steht oder läuft, um sich damit auseinanderzusetzen, da bekommt man natürlich dezidiert Hilfe, auch daran zu kommen. Also insofern ist das schon auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich in irgendeiner Form, ja, diese Form von Unterstützung auch zu holen. Aber auch das ist ja ein bisschen im Sinn dieser Bücher zum Beispiel. Vieles kann auch dadurch geschehen, dass man sich einfach für sich selbst explizit mit dem Thema beschäftigt, möglicherweise auch erstmal durch Lektüre, und dann berührt einen irgendwas davon. Irgendwas spricht einen an und dann merkt man, ah, okay, Mensch, ja, dieses Gefühl kenne ich auch in mir, oder dieses Bedürfnis habe ich auch, oder da geht es mir ganz anders. Also auch das ist was eine Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen durchaus initiieren kann. Und ansonsten würde ich einfach auch sagen, mal ganz traditionell unmännlich, das, was Gefühle häufig anspricht, auch nicht unbedingt meiden. Also vielleicht die, ja, emotional berührenden Filme nicht unbedingt meiden und nur die Actionfilme gucken, auch wenn ich total auf Actionfilme stehe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht die anderen Filme, die Vater-Sohn-Dramen, die Beziehungsdramen, vielleicht auch nicht unbedingt meiden, sondern die Tränen, die damit vielleicht auch laufen könnten, mal ganz bewusst in Kauf nehmen. Oder sich auch einfach mal irgendeine Form von Aussicht mit sich selbst sozusagen zurückzuziehen und sich einfach mal ganz explizit Zeit dafür zu nehmen, sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich damit? Mhm. Ich habe das früher, das erzähle ich manchmal meinen Männern auch, heute habe ich dafür keine Zeit mehr, aber früher, als ich noch keine Kinder hatte und auch alleine gelebt habe, da habe ich mich manchmal, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, wirklich in meinen Hausflur Also habe ich die Tür aufgemacht und dann habe ich mich in meinen Hausflur gesetzt, hatte da sogar extra einen Stuhl stehen, habe mich manchmal mir noch nicht mal die Jacke ausgezogen und mich erstmal gefragt, so, was will ich jetzt eigentlich mit dem Tag noch anfangen? Mhm. Weil ich habe mich dann meistens, wie gesagt, noch nicht mal Schuhe und Jacke ausgezogen, weil ist ja gar nicht sicher, dass ich überhaupt zu Hause sein will. Vielleicht will ich ja gleich wieder rausgehen. Mhm. Aber mir mal explizit diese Frage zu stellen, jetzt nach Feierabend, nachdem ich das, was damals war ja dann Feierabend, das, was getan werden musste, getan habe und der Rest des Tages ja jetzt einfach sozusagen nur noch für mich da ist, mich eben erstmal, bevor ich irgendwas mache, irgendwas, von dem ich irgendwann mal gedacht habe, dass mir das Spaß macht, mich mal ganz explizit zu fragen, ja, aber was will ich heute eigentlich machen? Wonach steht mir der Sinn? Was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und ich sage das immer ganz ehrlich. Und ja, in jungen Jahren habe ich da gerne auch mal eine halbe Stunde im Hausflur gesessen und habe nichts gefunden. Ich bin nicht sozusagen so weit zu mir vorgedrungen, dass ich was gefunden habe. Dann habe ich mir irgendwann nach einer halben Stunde frustriert die Jacke ausgezogen und dann eben doch das gemacht, was ich eben halt sonst so mache. Mhm. Und habe es am nächsten Tag wieder versucht. Manchmal, immer häufiger mit der Zeit, ist dann aber irgendwas, so ein Impuls gekommen, irgendwas, vielleicht nur so ein kleines Gefühl von, ach, vor allem möchte ich irgendwie nicht alleine sein jetzt. Mhm. Ja, und dann habe ich eben entsprechend gehandelt. Manchmal kam vielleicht das Gefühl auf, ja, weiß nicht, ich möchte mich, bin traurig wegen irgendwas und möchte mich auch durchaus da jetzt gerne mit beschäftigen und ja, dafür hatte ich immer schon ganz viel Musik zur Verfügung, um das zu vertiefen. Also sich einfach mal explizit diese Frage zu stellen und auch nicht sofort frustriert abzuwenden, wenn da vielleicht eine halbe Stunde lang keine Antwort kommt, das braucht seine Zeit. Also was uns über Jahrzehnte abtrainiert wurde, kriegen wir nicht durch Knopfdruck wieder angestellt sozusagen. Da muss man sich auch ein bisschen Zeit geben. Mhm.
Das heißt, du rätst sozusagen den Männern, sich bewusst auch im Alltag immer wieder so Momente zu nehmen, um überhaupt so einen Raum zu öffnen, dass sowas entstehen kann und dann auch mit sich selbst geduldig zu sein und nicht gleich frustriert zu sein, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. So nach Motto, jetzt habe ich mich doch mal hingesetzt mit meinem Notizbuch und irgendwie kommt aber gerade nichts.
Wenn nicht, dann wieder diese Leistungsorientierung, ne? Jetzt muss aber auch irgendwie ein volles Notizbuch stehen mit ganz vielen Gefühlen. Oder manche Männer kommen auch her und sagen, ah, ich schaffe es einfach nicht zu weinen.
Ja.
So, dann sag ich immer, ja, weinen, das ist ja irrelevant. Weinen ist ein Ausdruck von einem Gefühl. Das ist eine Handlung sozusagen. Man kann auch mit Traurigkeit ganz anders umgehen als weinen. Ich weine vielleicht, keine Ahnung, alle 3 Jahre. Mal und dann meistens ehrlich gesagt aus Rührung und gar nicht unbedingt aus Trauer. Entscheidend ist, einen Zugang zu diesem Gefühl von Trauer zu bekommen und das einfach, ja, das zu spüren, weil einem das Gefühl von Trauer ja was Wichtiges sagt, nämlich was einem wichtig ist im Leben, was einen berührt, was wichtig ist. Mhm. Ob man dann nun in Tränen ausbricht, das ist auch immer so ein bisschen diese Katharsis-Vorstellung. Oh, wenn ich mal einmal so eine halbe Stunde durchheule beim Therapeuten, dann bin ich geheilt. Das ist Unsinn und überhaupt nicht nötig. Es geht darum, Zugang zu diesem Gefühl zu kommen. Wenn dann Tränen kommen, dann kommen sie, wenn nicht, dann nicht. Aber trotzdem habe ich einen Kontakt zu mir hergestellt. Mhm. Aber ja, nicht mit dieser Leistungsorientierung, sondern mit Geduld und Zuwendung. Sich einfach mal diese Fragen stellen. Also allein dieses Interesse an sich selbst, sich zu zeigen. Mhm. Ja, dass man sich fragt. Mhm.
Und du hast ja auch gesagt, also dass diese Gefühlsabwehr sich auch einfach nicht lohnt, ne? Weil es ja auch dann langfristig zu Krankheiten führen kann, zu Süchten führen kann. Das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, ne? Also, dass es wirklich Folgen hat, wenn man sich diesen Raum nicht nimmt.
Ja, genau. Das ist die Antwort auf die Frage, wozu soll das denn gut sein? Oder andersrum formuliert, ja, ist doch gar nicht schlecht, wenn diese Gefühle, diese unangenehmen Gefühle von Trauer und Schuld und so, wenn die abgewehrt werden, ist doch schön für mich. Mhm. Nee, so einfach ist es nicht. Erstens kann man nicht nur die unangenehmen abwehren. Zweitens haben auch die unangenehmen eine wesentliche Funktion im Leben. Angst, Trauer, Hilflosigkeit, die sagen mir eben alle was. Also Hilflosigkeit zum Beispiel ist offensichtlich, dass ich es alleine eben nicht schaffe. Ist ganz, ganz wichtig. Wer sich nie hilflos fühlt, der nimmt nie Unterstützung an. Der kommt mit vielem deswegen im Leben überhaupt nicht weiter. Also auch diese Gefühle haben ihre Bedeutung. Und die anderen werden natürlich mit abgespalten. Es gibt nicht nur sozusagen die Hälfte, die abgewehrt wird. Und dann das, was du ganz richtigerweise sagst, auch das sage ich den Männern dann, und es ist schlicht und ergreifend wissenschaftlich erwiesen, Gefühlsabwehr macht krank. Also sie erhöht nicht per se, aber sie erhöht die Wahrscheinlichkeit für psychische, psychosomatische und auch rein somatische Beschwerden und dann gerade eben diese männertypischen, sage ich mal, Problematiken, die wir am Ende des Tages dann häufig haben, also Richtung Sucht, auch Gewalt, ja, und Psychosomatik so im Sinne von Rücken- und Herzinfarkt und solchen Geschichten. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, eins zu eins, jeder Mann wird irgendwann sowas erleiden, wenn er sich nicht mit sich auseinandersetzt. Aber die Wahrscheinlichkeit, sagen wir es mal positiv, die Wahrscheinlichkeit von sowas eher länger verschont zu bleiben, ist umso höher, umso mehr man sich seiner selbst bewusst ist, ja. Mhm.
Du hast ja vorhin auch erzählt, dass du ja auch erstmal so diesen Prozess für dich eine Weile durchgemacht hast und dann natürlich gleichzeitig mit den Männern zusammengearbeitet hast. Wie hat sich das für dich auch in den Beziehungen mit Frauen denn verändert? Also ich weiß nicht, wenn du das mal teilen möchtest, je mehr Zugang du zu deinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen bekommen hast.
Wie hat sich verändert? Das muss ich mal zurückdenken. So viele Frauen hatte ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich da jetzt so eine breite Frau bin.
Kann ja also, auch mit der gleichen sein.
Ja, genau. Aber also sagen wir mal so, wenn ich ganz weit zurückdenke, ich würde sagen, das hat dann doch glücklicherweise, also ich hatte ja da die Gnade schon im Studium, eben mich sehr, sehr viel da mit diesen Themen und damit automatisch auch mit mir selbst auseinandersetzen zu dürfen. Deswegen, das betrachte ich jetzt gar nicht als großartige Leistung, sondern eher als Geschenk. Mhm. War es vielleicht bei mir auch schon so, ja, Mitte 20, so, dass ich da eigentlich schon ganz guten Zugang dazu hatte, was ich mir auch wünsche, auch in Beziehung, auch in Partnerschaft gerade. Aber wenn ich es vergleiche tatsächlich mit den Beziehungen davor, dann ist das natürlich wie Tag und Nacht. Also dann war ich davor, um es mal ein bisschen karikaturhaft zu sagen, aber so sehr überzeichnet ist es nicht. Dann war ich davor eigentlich vor allem darauf hinaus, eben Anerkennung als Mann dafür zu kriegen von Frauen. Also man könnte plastisch sagen, eigentlich ging es mir gar nicht so sehr dann um die Beziehung, sondern eher um dies gespiegelt zu bekommen, was man für ein toller, attraktiver Mann ist. Mhm. Ja, und das ist natürlich was es gibt keine Basis für eine Partnerschaft. Ja, und umso mehr ich sozusagen davon weggekommen bin, also nicht, dass man wegkommt in voller Güte, also auch heute würde mir das immer noch sozusagen diese Wunde, dass ich vielleicht als Jugendlicher diesen Zuspruch von Mädchen nicht so sehr bekommen habe, weil ich eben nicht dieser wahnsinnig gut aussehende, muskelbepackte, traditionelle Typ war, der sehr, sehr viel Zuspruch bekommen hat von Gleichaltrigen. Insofern diese Wunde, die muss auch nie ganz verheilen. Also wenn ich heute Zuspruch bekommen würde, passiert leider ja auch nicht so häufig, wenn man verheiratet ist und es auch gar nicht mehr darauf anlegt, würde das sicherlich auch noch gut tun, sozusagen. Ne?
Ja.
Aber ich kann da eben auch drüber lachen und sagen irgendwie, ey, ja. Und ich bin nicht in der Gefahr, dass ich dem irgendwie vielleicht noch unbewusst hinterherrenne und vielleicht noch irgendwelche Affären anfange, nur um diese Form von Bestätigung zu bekommen, sondern dass ich da eben auch sagen kann, ja gut, das ist was ich vielleicht in meinem Leben früher nicht so bekommen habe und das ist irgendwie auch traurig, aber es muss eben auch nicht sein. Es ist ja gar nicht unbedingt das, was für mich in Partnerschaft bedeutsam ist, da geht es vielmehr um ganz andere Dinge, um Vertrauen, um genommen werden, so wie man ist, um akzeptiert werden, um ja, viele andere Dinge mehr, die überhaupt nichts mit Geschlechterkonstruktion zu tun haben. Mhm. Dann einfach sagen, ja, und auf dieser Ebene dieses, ach, was bin ich für ein toller Mann, dem die Frauenherzen zufliegen, davon, das ist so ein bisschen wie der Rockstar-Traum. Da muss man eben einfach auch mal sagen, man kann nicht alles haben im Leben. Auf meinem Grabstein wird eben stehen, na gut, ein Brad Pitt war er nicht, aber Punkt. Dafür steht auf Brad Pitts Grabstein dann vielleicht eben, aber Punkt, mir hat was anderes gefehlt. So ist das eben.
Ja, you can't have it all sozusagen, ne?
You can't have it all.
Okay. Ja, danke fürs Teilen. Das war jetzt nochmal richtig schön. Was können denn wir Frauen tun, um unsere Partner, Väter und Kollegen auch in diesem Wandlungsprozess, den sie gerade durchmachen, zu unterstützen? Oder können wir gar nichts tun?
Doch, also ihr könnt schon was tun, aber ich glaube, es geht wirklich um Unterstützung im Sinne von zu verstehen wirklich. Also da Verständnis zu haben, das vielleicht auch mal vorsichtig an den Mann heranzutragen. Also ich habe auch wirklich von ganz, ganz vielen Männern gehört, die beispielsweise das Buch Männer sehen beispielsweise oder auch das neue jetzt Männer, von ihren Frauen geschenkt bekommen haben, einfach so mit dem netten Hinweis, nicht mit dem Hinweis so, jetzt lies das mal, ne? Dann verhältst du dich vielleicht auch nicht immer so wie die Axt im Walde, sondern mit so einem netten Hinweis, Mensch, das hat mich irgendwie berührt und manchmal muss ich auch dran denken, wie ist das eigentlich für dich? Und ja, vielleicht hast du auch Lust, das mit dir mal anzugucken und ja, würde mich auch interessieren, was du darüber denkst. Und also das habe ich ganz, ganz häufig gehört, dass Männer darüber angefangen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also so eine Form von Unterstützung, aber vor allem ja wirklich ein Verständnis, auch eine Reflexion der eigenen Rolle. Also als Eltern, auf der Elternebene kann ich dafür tausende von Beispielen bringen, wo Frauen eben in ihrer Rolle als Mütter, als Erzieherin etc. einfach ganz viel dafür tun könnten, Väter, also Männer, als Väter auch als gleichberechtigte und gleichbefähigte vor allem auch Erziehungspersonen ernst zu nehmen. Und da ihre aufoktroyierte Rolle traditioneller Mütterlichkeit auch mal zu hinterfragen, ob sie das tatsächlich wirklich alles so viel besser können als der Mann, nur weil sie das Kind stillen können und es unter Schmerzen zur Welt gebracht haben. Nochmal, das ist ja was euch Frauen als Rolle auch aufgedrückt wird. Ihr habt das verdammt nochmal auch besser zu können. Mhm. Wenn wir Männer uns total dämlich anstellen als Väter, dann sagt man halt, naja, war gut, nicht so schlimm. Mhm. Wenn wir dann beim Beruf was falsch machen, dann gibt es sofort die große Prügel. Aber diese aufoktroyierte Rolle auch zu hinterfragen, das ist auch eine große Emanzipationsleistung von Frauen an der Stelle, die da gefragt ist. Aber sich das da wirklich bewusst zu reflektieren und mal zu gucken, wenn der Mann mit seinem Kind ins Wickelzimmer geht, ob es jetzt wirklich notwendig ist, hinterherzugehen und ihm über die Schulter zu gucken und so weiter. Oder ob man nicht einem Mann, der, keine Ahnung, der ansonsten Raketen zum Mond schießt oder komplexe psychotherapeutische Fragen löst, ob man dem nicht vielleicht zutrauen kann, eine Windel zu wechseln. Also da ist, sagen wir mal so, sind ja nun die Frauen und Mütter auch noch lange nicht am Ende ihres Emanzipationsprozesses angekommen, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, also das Beispiel, das hast du auch in einem Interview geteilt und das fand ich auch so herrlich, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich so verrückt, dass so viele Frauen, dass es denen so schwer fällt, den Männern zu vertrauen, dass sie so etwas schaffen, wo die ja im Alltag häufig ganz andere Dinge wuppen und sozusagen, wie du gemeint hast, das ist keine Raketenwissenschaft, eine Windel zu wechseln. Ne? Ja.
Aber es ist eben nicht verrückt, sondern es ist eben sozusagen ganz unverrückte Geschlechterzuschreibungen, die ganz, ganz tief drin sind und die wirklich sozial auf allen Kanälen, wie du es vorhin angesprochen hast, ja auch angesprochen werden. Also bei uns, ich kann da tausende Beispiele erzählen, wird ja dann auch mittlerweile langsam, ändert es sich, aber wird ja ganz oft auch meine Frau angesprochen. Mhm. Immer für Verabredungen, für Erziehungsfragen, für psychosoziale Fragen sozusagen rund um die Kinder, wird ganz oft meine Frau angesprochen, auch wenn ich daneben stehe. Mhm. Einfach, weil dieses Stereotyp so drin ist. Wie gesagt, wir machen das 50-50, meine Frau und ich mit den Kindern, und es gibt keinen faktischen Grund dafür, meine Frau anzusprechen, eher als mich, sondern das ist so drin bei allen anderen auch. Und entsprechend wird sie auch an meine Frau herangetragen. Und andersrum, als meine Frau wieder zur Arbeit gehen wollte nach 7 Monaten Elternzeit, als ich jetzt dran war, dann mit meinen 7 Monaten, da wurde sie dann komisch angeguckt, warum sie denn so früh schon wieder zur Arbeit gehen. Und teilweise kriegte sie dann so Bemerkungen wie, also wörtlich, ob es ihr nicht unangenehm wäre, die Kinder so früh allein zu lassen. Mhm. Also mit allein ist dann gemeint beim Vater. Ne? Mhm. Da wird sie dann quasi subtil als, oder auch nicht so subtil, als Rabenmutter bezeichnet, wenn sie sozusagen ihrem Partner, also das, was das Normalste der Welt sein sollte, ihrem Partner, der ja, eben auf Augenhöhe ist in allen Fragen erstmal grundsätzlich, auch nicht darüber in den traditionell männlichen Bereichen, sondern eben auf Augenhöhe, dass sie dem, ja, ist ja schon die falsche Formulierung, wenn ich jetzt sagen würde, die Betreuung überlässt. Was ist das Formulierung? Also mir wurde die Betreuung meiner Kinder nicht überlassen. Ich habe diese Kinder ja mit in die Welt gesetzt. Ich habe diese Verantwortung automatisch. Mhm. Also man könnte auch sagen, ich habe die ersten 7 Monate die Betreuung meiner Frau überlassen. Mhm. Also da du siehst das bis in die Formulierung hinein, die sich auch mir dann immer wieder in den Kopf kommen, mhm. ist das einfach so tief drin, diese Stereotypen.
Ja, danke nochmal fürs Teilen auch nochmal zu diesem Elternthema. Ja, ich glaube, auch da ist es so ein Prozess und ich würde mir wünschen, dass es schon schneller geht. Gleichzeitig sehe ich immer mal wieder Väter, die allein mit ihren Kindern spazieren gehen und dann sagen ja häufig dann auch Frauen, oh, das ist aber toll, ne? Also dann werden Männer sozusagen dafür gelobt, dass sie auch alleine mit dem Kind unterwegs sind, was ja auch schon wieder zeigt, was da mit unserem Bild eigentlich los ist, ne? Dass es was Besonderes ist.
Genau, das ist genauso furchtbar eigentlich. Also das ist das, was du beschreibst, nennt man positive Diskriminierung. Also wenn man jemanden wahnsinnig für etwas lobt, was eben ja selbstverständlich sein sollte, dann zeigt das eben, was man ihm zugetraut hat, nämlich nichts. Ne? Also wenn ich dich jetzt dafür lobe, dass du 2 deutsche Sätze nacheinander unfallfrei hier als Podcast-Moderatorin sprechen kannst, dann würdest du dich zu Recht sehr über diese Anmaßung ärgern, weil es eben zeigen würde, dass ich dir das überhaupt nicht zutraue. Also das nennt man positive Diskriminierung und mich persönlich, ganz ehrlich, ärgert das oft noch mehr. Ich habe das auch schon 100-fach erlebt, also als eben jemand, der es 50-50 macht, dass dann die Frauen wirklich, ja. Also ich habe eben gesagt, in der Jugend und so weiter hatte ich durchaus einen Mangel daran. Als Vater bin ich durchaus in meiner Rolle als Vater, bin ich durchaus schon häufig von Frauen, also anderen Müttern, sehr sehnsüchtig angeguckt worden. Wobei es, glaube ich, weniger um meine Männlichkeit ging, als mehr um dieses, ach, würde mein Partner sich doch so um die Kinder kümmern, na, so toll. Ja, ärgert mich ehrlich gesagt genauso. Es ist abwertend gegenüber dem eigenen Partner, es ist abwertend gegenüber uns Männern im Allgemeinen, jemanden dafür zu verherrlichen, dass er, wie gesagt, das Normalste der Welt tut, nämlich sich ganz normal seinen erzieherischen Auftrag ja annimmt und sich um seine Kinder kümmert. Ja, also diese positiven Diskriminierungen zeigen nochmal auf einer ganz subtilen Ebene, wie tief das Thema drinsteckt. Mhm. Aber ich bin nochmal, ich bin da ganz guten Mutes, gerade auch bei diesem Thema, glaube ich. Aus meiner Sicht sage ich auch manchmal, ist das vielleicht das Thema, über dem wir den größten gesellschaftlichen Wandel hinkriegen können? Mhm. Weil ich glaube, an der Stelle, die Männer auch am meisten spüren, was ihnen fehlt. Also ja, so heute, wenn man so ein bisschen einen Zugang zu seinen Gefühlen hat, ein bisschen dieses Konstrukt traditioneller Männlichkeit, dass ich einfach mein ganzes Leben lang einfach nur dafür da bin, die finanzielle Versorgung von irgendwelchen Leuten, die ich liebe, aber trotzdem reinzukriegen. Davon emanzipieren sich doch zunehmend mehr Männer, dass sie irgendwie merken, das kann es nicht ganz gewesen sein. Mhm. Und über dieses Väterlichkeit, also Kontakt zu seinen Kindern haben wollen, da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Väter, Männer eben auch dafür zu gewinnen, ja, sich zu emanzipieren, dafür für ihre Väterlichkeit einzustehen. Ja, und wenn es dann möglich ist, noch da zwischen Mutter und Vater da einen guten Kontakt, einen guten Dialog drüber hinzukriegen, dann ändert sich schon mal was in diesem einzelnen Paar und die strahlen dann wieder aus auf andere Elternpaare und so weiter. Also da bin ich an dieser Stelle ganz optimistisch, dass wir den gesellschaftlichen Wandel vielleicht beschleunigen können über dieses Thema ja, gleichberechtigte Elternschaft. Also kriegen wir vielleicht eher hin, als dass wir mal tatsächlich 50% Frauen in den DAX-Vorständen, wie auch immer, reinbekommen. Da sind die Widerstände doch noch extrem stark. Sie sind es beim Elternthema, haben wir ja gerade drüber gesprochen, sind sie auch noch da. Aber ich baue da so ein bisschen drauf, dass an der Stelle sich die Männer einfach ja sehr stark emanzipieren. Mhm. Wünsche ich mir vielleicht auch ein bisschen.
Ja, doch. Aber ich glaub, es ist nochmal was anderes, weil gerade das mit den DAX-Vorständen ist ja auch so ein bisschen von oben nach unten durchgedrückt. Und ich glaube, viele Männer wollen eben auch, also so von sich aus ihrem Herzen, eine andere Verbindung zu ihren Kindern haben. Ja. Und deswegen ist da auch eine ganz andere Zugkraft, glaube ich, dahinter. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Das ist was stark spürbar ist. So ein Kind, wenn man das so und da sehen wir gesellschaftlichen Wandel, während das vor einer Generation oder sagen wir mal zwei Generationen noch ein No-Go war, dass der Vater sozusagen bei der Geburt dabei war, hat sich das schon umgedreht. Jetzt ist es die Normalität, es sind über 50%. Also da zeigt sich schon auch ein gesellschaftlicher Wandel. Und wenn man da einmal drin ist, wenn man vielleicht auch ganz am Anfang zumindest mal diese 2 Monate Elternzeit genommen hat und gleich am Anfang auch ja in Kontakt kommt mit seinem Kind und das nicht sozusagen ja das erste Mal so richtig mit ihm in Kontakt kommt, wenn er 2,5 ist, und richtig laufen und sprechen und sowas kann, was man uns Männern ja teilweise in Büchern noch vor 10 Jahren propagiert hat, ja, dann kommt ihre Zeit, wenn er dann ein bisschen älter ist, ne? Und ich mal als Psychologe sage, was für ein Unsinn, also dann ist es unheimlich schwer, dann noch sozusagen das Kontaktdefizit aufzuholen. Nein, wenn die Väter ganz am Anfang dabei sind, dann entwickeln sie natürlich auch in sich dieses Bedürfnis, das jetzt nicht wieder alles aufzugeben für ihren Job, den sie vielleicht auch toll finden und der ja auch wichtig ist. Aber so toll, also ich finde meinen Job granate toll, also super toll. Wie gesagt, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust halten würdest, was darf ich ab jetzt? Also ich darf nicht mehr sozusagen halb das machen, sondern ich muss mich jetzt für eins entscheiden, ne? Mich um die Kinder kümmern oder meinen Job machen. Ja, da brauche ich keine Sekunde Bedenkzeit, was ich im Zweifelsfall aufgeben würde, weil natürlich ist das mit den Kindern noch toller, noch bedürfnisbefriedigender, noch wichtiger auch einfach. Also es ist einfach noch persönlich gefühlt noch wichtiger.
Danke fürs Teilen auch von deinen persönlichen Geschichten. Ich fand das sehr, sehr inspirierend.
Ja, gerne.
Jetzt stelle ich am Ende meines Interviews immer 4 Fragen an meine Gäste. Und die erste Frage ist, was sind deine 3 größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
Oh Gott, Weisheiten. Oh je. Oh je. Da kann man sich ja nur blamieren. Ah, meine größten Weisheiten. Oh, nee, ganz ehrlich, darf ich mich da absentieren? Also meine größten Learnings, damit meinst du so, was für mich am wichtigsten war, so zu entwickeln für mich. Ja, das ist vielleicht ein bisschen leichter, das ist ein bisschen persönlicher als diese Weisheitsgeschichte. Also für mich ganz klar, das Bedeutsamste war für mich wirklich diese Emanzipation von diesem traditionellen Männlichkeitsbild, wo ich eben jetzt mir mal einfach ganz arrogant auf die Fahnen schreiben würde, dass ich sagen würde, also da habe ich ein gutes Stück des Weges geschafft, da bin ich ganz stolz sozusagen auch auf diese Entwicklung und das hat mir einfach unglaublich viel geholfen. Das hat so viel von dem Leid, was ich als Jugendlicher, mit dem ich reich gesegnet war, so viel von mir genommen und das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Und als zweites vielleicht noch das, was wir vorhin auch angesprochen haben, also diese, meinetwegen dann Weisheit, dass man sich verabschieden muss von Dingen im Leben. Das würde ich sagen, finde ich auch ganz, ganz elementar, dass man, oder in dem Fall ich, so schmerzlich das auch ist, zu sagen, bin ich auch 47, also es ist auch wirklich notwendig mit 47, zu sagen, okay, das habe ich nicht erreicht im Leben und das wird jetzt auch nichts mehr. Also angefangen mit als erstes vielleicht, mal so eine Jugendliebe haben. Ja, spätestens, wenn man nicht mehr jugendlich ist, wird das mit der Jugendliebe nichts mehr. dann kam irgendwann Profifußballer, das war mit 22 auch vorbei, wenn man noch nicht mal im Verein spielt, über Rockmusiker und so weiter. Dann irgendwann auch dieses, keine Ahnung, was ich alles gesehen haben muss im Leben, zu sagen, nee, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen und denen was geben. Das ist mir dann doch wichtiger als mein Traum, alle nordischen Länder dieser Welt intensiv bereist zu haben und damit sozusagen im Frieden zu sein, zu sagen, es muss auch nicht alles sein, das ist auch schon eine extreme Erleichterung. Mehr habe ich eigentlich nicht als Weisheit übers Leben.
Das reicht auch vollkommen aus. Danke dir. Was bedeutet für dich Heilung?
Schwer, weil das nicht so mein Begriff ist. Also das, was ich jetzt mit Heilung spontan assoziiere, verbinde, ist, dass etwas ganz gut wird sozusagen. Wahrscheinlich ist das gar nicht gemeint, aber das verbinde ich erstmal damit. Und deswegen ist das nicht mein Begriff, weil das gar nicht sein muss. Ich benutze auch oft gar nicht so Begriffe wie mit sich über was ins Reine kommen oder so, weil das oft sowas hat von, oder für mich, vielleicht für mich einfach zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ich benutze mehr so Begriffe wie, es ist mir bewusst geworden, Klarheit, Echtheit, es ist so, auch wenn es nicht heil ist, also es ist eine Wunde in mir, aber ich kann sie sehen, ich kann einen Umgang damit finden und ich bin zufrieden damit. Also, was weiß ich, ich bin ein ängstlicher Mensch, das ist so, das ist irgendwie entstanden, biografisch natürlich auch, diese Ängstlichkeiten, aber das muss auch nicht heilen, ich benutze es jetzt in meinem Sinne, in dem Sinne, dass ich ein nicht ängstlicher Mensch werde, sondern ich finde Umgangsweisen mit diesem So-Sein und werde eben ein zufriedener, ist sogar immer noch mein Lieblingswort gegenüber glücklicher. Glück ist so sehr auch immer von anderen Leuten und dem Zustand der Welt abhängig. Also sagen wir zufriedener, ängstlicher Mensch. Insofern geht es mir, so in, wenn ich meine Terminologie benutzen darf, gar nicht so sehr um Heilung, sondern um, pathetisch klingt es immer alles, aber sagen wir es ruhig, um Echtwerdung sozusagen. Ja, Echtwerdung stimmt ja auch nicht. Ich bin es ja auf jeden Fall, aber um die Klarheit darüber, um die Bewusstmachung dessen, was da ist. Also das wäre für mich eigentlich das erstrebenswerte Ziel, dass ich möglichst viel erkenne von dem, was da ist. Ob es nun heil ist oder kaputt, wäre jetzt auch nicht mein Begriff, aber mit Narben versehen. Und auch unabhängig davon, ob es in Zukunft heil wird oder einfach vernarbt bleibt. So.
Also erstmal um die Bewusstwerdung und dann auch die Annahme dessen, was ist, ne?
Ja, genau. Und für mich wäre eine Heilung, wenn du so willst, eher ein Prozess, für den sich die Chancen durch die Bewusstwerdung enorm erhöht haben, aber der eigentlich mehr so ein Bonus ist.
Danke.
Der gar nicht unbedingt sein muss.
Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
Ja gut, spontan würde ich natürlich von meinem Thema her sagen, dann würde ich mir die 500 Jahre oder die tausende Jahre sparen und die geschlechtergerechte Gesellschaft jetzt von oben aufoktroyieren und mich mal daran messen lassen, ob es tatsächlich so ist, dass ein Großteil des Übels unserer Welt dann tatsächlich verschwindet, wie ich es prognostiziere. Ja, ich weiß nicht, ist das politically correct? Darf man das sagen oder, keine Ahnung, müsste man nicht grundsätzlich alle kriegerischen Aktivitäten verbieten oder so. Nein, also wenn du eine echte Björn-Antwort haben willst, dann wäre das schon das. Also das ist das, wofür ich mich ja auch engagiere und entsprechend wäre das natürlich auch mein Änderungswunsch.
Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
Jetzt habe ich mich ja schon als jemand geoutet, der da ganz entsetzt ist. Heile Welt.
Oder deine zufriedene Welt, wenn du so willst.
Ja, ja, ja. Das ist aber eine gute Frage trotzdem. Also heile Welt, also meine beste Welt, die Welt, wo ich am liebsten bin, ist tatsächlich, so langweilig es klingt, meine Familie, also meine Frau und meine Kinder. Heile Welt würde ich das bei aller Zufriedenheit jetzt nicht nennen, weil es gibt Konflikte, es gibt Probleme, es gibt dieses und jenes, aber das finde ich eben gar nicht schlimm. Also da bin ich vielleicht auch der Psycho-Junkie, der auch Probleme durch... Also erst wenn es Probleme gibt, laufe ich, glaube ich, zu Höchstform auf zu Hause. Insofern, das ist meine Lieblingswelt. Meine heile Welt ist vielleicht dann eher im Sinne von Entspannung und so, ist, wenn ich Fußball gucke.
Ah, schön.
Dann ist alles andere, alle Probleme sind dann weg. Dann bin ich voll in absorbiert in, warum spielt der heute nicht und wieso spielen sie heute mit Dreierkette statt mit Viererkette. Und alles ist ausgeblendet, ist ein wunderbares Hobby zum Entspannen. Kann ich jedem nur empfehlen und jeder.
Danke fürs Teilen. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar, wenn die Menschen, die sich dieses Interview jetzt angehört haben, total mehr von dir wissen wollen und mit dir in Kontakt treten wollen oder dich erleben wollen, wie erreichen die dich denn am besten? Beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
Ja, die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich, eine Mail zu schreiben. Das ist ja nicht schwer. Mein Name ist ja sehr selten. Findet man gleich, wenn man das googelt, die Webseite. Und da ist eine Mailadresse. Ja, ich versuche tatsächlich immer noch allen auch tatsächlich zurückzuschreiben. Das ist dann mal länger und mal kürzer, weil es ist natürlich immer, ja, also es sind natürlich so Sachen, die ich dann abends auf dem Sofa noch hinten dran machen muss, ist klar. Mhm. Aber bisher habe ich es eigentlich immer noch geschafft, wenn nicht mal irgendwie eine Mail verloren gegangen ist oder so, jedem auch zumindest zu sagen, dass ich ihm zu Anfrage nichts sagen kann. Mhm. Aber ja, die einfachste Möglichkeit ist definitiv per Mail. Weil mit meinem Mail-Account lebe ich ganz eng verbunden.
Super, vielen Dank. Wir verlinken auf jeden Fall deine Bücher in den Shownotes und auch deine Homepage. Ja, und du bist ja auch immer mal wieder mit Vorträgen unterwegs, ne? Dann kann man dich auch live erleben.
Genau, also das ist ja allerdings auch schrecklich unupgedatet auf meiner Webseite, weil ich dazu überhaupt nicht mehr komme und das dann doch letztlich ganz unten auf der Prioritätenliste steht. Aber ja, irgendwie ein paar Sachen stehen da und ansonsten vielleicht einfach mal googeln. Ja, ab und zu bin ich unterwegs und freue mich, wenn ich irgendwo zu den Leuten reden darf.
Super. Dann vielen Dank für deine Zeit und für all den wertvollen Input und ich übergebe das letzte Wort jetzt an dich.
Oh, jetzt auch noch. Das klingt schon wieder so nach Weisheit. Da kommt schon wieder dieser Leistungsdruck. Nein, ich danke dir einfach ganz herzlich für dieses nette Gespräch und gebe keine kluge Weisheit zum Schluss zum Besten. Und ja, alles Gute dir weiter mit diesem Podcast.
Ja, danke dir und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm.
Tschüss auch von mir.
Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena.